Vielleicht für die, die neu einsteigen bei der Reihe oder nicht mehr so ganz wissen, wie ging es nochmal, ist eigentlich ganz einfach. Im Buch Esther, ist ja im Alten Testament, gibt es vier Hauptpersonen. Ich wiederhole das nochmal, das ist die Esther. Das war eigentlich ein Waisenkind, die neben ihrem oder bei ihrem Cousin Mordechai aufwuchs. Das waren Juden. Und die lebten im Persischen Reich. Und dann gibt es den König, Ahasveros im Hebräisch oder Xerxes, je nachdem, wie man es ausspricht, der König. Und der hatte so einen Premierminister, Haman. Und der hatte einen regelrechten Judenhass. Der wollte eigentlich die ganzen Juden vertilgen, vernichten, hat so wie so einen ersten Holocaust da geplant und hat dazu den König überredet, hat ihm gar nicht gesagt, was das für ein Volk ist. Da ist ein Volk und hat dann da Gerüchte in die Gegend gesetzt. Und das ist also die spannende Situation, die wir heute vorfinden unter der Überschrift Hamans Sturz und Mordechais Aufstieg oder, um es mit dem Sprichwort zu sagen, wer anderen eine Grube gräbt. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Sicherlich kennt ihr diesen Slogan schon mal irgendwo gesehen, als Plakat gelesen oder vielleicht sogar schon mal selbst formuliert oder einem anderen gesagt. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Wenn jemand das dem Haman gesagt hätte, als er am frühen Morgen das Haus verließ und zum Palast eilte, dann wäre es falsch gewesen. Bei Haman hätte es nämlich lauten müssen, Haman, heute ist der letzte Tag deines Lebens. Denn die Geschichte, die wir jetzt betrachten, spielt sich innerhalb von knapp 24 Stunden ab. Es kommt zu einer ganz dramatischen Wende in dieser Geschichte im Buch Esther. Es beginnt mit einer schlaflosen Nacht. Es folgt eine Entscheidung am Morgen, dann eine Enttäuschung am helllichten Tag und dann die Entlarvung an einem festlichen Abend. Also alles innerhalb von knapp 24 Stunden. Es sind nur insgesamt 26 Verse, die stehen in den Kapiteln 6 und 7 und die ersten beiden Verse von Kapitel 8 nehmen wir auch noch mit. Aber jetzt schauen wir uns das alles mal schön häppchenweise der Reihe nach an. Das Erste, die Entdeckung in einer schlaflosen Nacht. Kapitel 6, Vers 1. In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und ließ sich die Chronik mit den Historien bringen. Als diese dem König vorgelesen wurden, fand sich's geschrieben, dass Mordechai angezeigt hatte, wie die zwei Kämmerer des Königs, Bigdan und Teresch, die an der Schwelle die Wache hielten, danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und der König sprach, welche Ehre und Würde hat Mordechai dafür bekommen? Da sprachen die Diener des Königs, die um ihn waren, er hat nichts bekommen. Und der König sprach, wer ist im Hof? Haman aber war in den Vorhof gekommen, draußen vor des Königs Palast, um dem König zu sagen, dass man Mordechai an den Galgen hängen sollte, den er für ihn aufgerichtet hatte. Und des Königs Diener sprachen zu ihm, siehe, Haman steht im Hof. Und der König sprach, lass den Haman reintreten. Wieder einmal sehen wir gerade hier in diesem Buch Esther, ich sagte es am Anfang, Esther ist eigentlich ein gottloses Buch. Das Wort Gott kommt so ausdrücklich gar nicht im Buch Esther vor. Und doch sehen wir, und gerade in diesen Kapiteln, die souveräne Hand Gottes, wie sie unsichtbar die Fäden zieht und Dinge lenkt und leitet. Und in diesem kurzen Abschnitt haben wir 5 Hinweise auf Gottes Führung, wie Gott führt. Das erste, die Schlaflosigkeit des Königs. Der König wusste ja nichts von dem Plan, Mordechai umzubringen. Den Plan hatte ja der Haman ausgeheckt, weil der Mordechai nicht vor ihm niedergefallen ist. Und der Mordechai hat gesagt, ich verbeug mich nicht vor Menschen, ich bin Jude, ich verbeug mich nur vor dem lebendigen Gott, vor dem Gott Israels. Und das war Hammanns Plan, also den er am nächsten Morgen dem König enthüllen wollte. Deswegen kam der so ganz früh nachher auch schon, tauchte der beim König auf. Also, während der Haman schläft, während Mordechai schläft, während die ganzen Leute in der persischen Hauptstadt Susa schlafen, ja ganz Persien schläft, konnte der König nicht schlafen. Ich liebe diese Wörter, die ersten drei Wörter im Vers 1 im 6. Kapitel. In derselben Nacht. So passiert das oft bei Gott. In derselben Nacht. Kurz vor 12 sozusagen tut Gott das Unerwartete. Eine Bekannte von mir, die durch berufliche Schwierigkeiten gehen musste und parallel dazu sehr schwer krank war, prägte in dieser kritischen Lebensphase folgenden Satz. Gott handelt, der Satz ist noch nichts Besonderes, da den würden wir alle zustimmen, aber sie sagte gerade in der Situation, Gott handelt spätestens rechtzeitig. Gott handelt spätestens rechtzeitig und das erleben wir hier. Also nochmal zurück zur Schlaflosigkeit. Steht da nicht, warum der nicht schlafen konnte. Gibt ja manche Gründe. Ich bin gestern auch nicht so gut eingeschlafen. Ich habe gedacht, wie geht das mit dem Auto weiter und wie wird das? Mein Auto in der Werkstatt fertig. Und man hat ja schon mal so Dinge, über die man nachdenkt. Wir wissen nicht, was das beim König war. Waren es Staatsangelegenheiten, die dem König den Schlaf raubten? Machte er sich Sorgen wegen seiner Finanzen? Glaube ich weniger. Der hatte einen Haufen Geld. Wobei Leute mit einem Haufen Geld haben oft auch viele Probleme. Hatte er während des Gastmahls mit der Königin, die hatten ja einen Abend vorher schon, hat die Esther die ja eingeladen, den König und den Haman, hat aber noch nicht richtig gesagt, worum es ging. Aber die haben gut gegessen, vielleicht hat er ein bisschen zu viel gegessen, zu viel getrunken, kann ja passieren, kennen wir auch, nach so einem Abend kann man schlecht einschlafen. Ich freue mich immer, wenn die Leute ihre Feste so auf mittags legen, so Mittagessen und Kaffee trinken, dann hat man das bis abends alles gut verdaut und geht nicht mit vollem Bauch und wälzt sich dann im Bett. Aber wir wissen nicht, was der Grund war. Vielleicht hat er sich auch Gedanken gemacht über dieses geheimnisvolle Anliegen, das seine Frau ja hatte. Einige oder vielleicht sogar alle diese Sorgen mögen bei der Schlaflosigkeit des Königs eine Rolle gespielt haben. Aber dahinter stand die souveräne Hand unseres lebendigen Gottes, der über Menschen wacht und der niemals schläft noch schlummert, wie es in Psalm 121 steht. Gott wollte, dass der König wach blieb, weil er ihm etwas zu sagen hatte. Die Schlaflosigkeit des Königs. Ein zweiter Hinweis. Die Wahl der Unterhaltung des Königs. Dem König fehlte es ja an nichts, irgendwie sich zu unterhalten. Oder er hätte viele Unterhaltungsmöglichkeiten gehabt. Er hätte eine Konkubine aus seinem Harem kommen lassen oder Hofmusiker aufspielen lassen. Seine Entscheidung, sich aus einem Buch vorlesen zu lassen, kam sicherlich von Gott. Gott kann uns sogar auch in nebensächlichen Dingen wie unserer Freizeitgestaltung lenken. Eine dritte Beobachtung bei der Führung Gottes, die Buchwahl des Dieners. Gott lenkte den König dahingehend, dass er verlangte, ihm aus der Chronik vorzulesen. Ja, eigentlich langweilige Sachen, so Chroniken, Zahlen, Protokolle, Geschichtsabläufe. Aber vielleicht hat er gedacht, da kann ich am besten mal einschlafen oder so. Weiß man ja nicht. Aber Gott lenkte auch diese Situation und Gott lenkte auch den Diener, damit er genau jenen Band vom Regal nahm. Es gab ja viele andere Bände der Chroniken. Aber dieser eine wurde vom Diener ausgewählt. Wir sehen also, Gott kann sogar beeinflussen, was wir in einem Buch lesen. Ein schönes Beispiel aus der Geschichte ist, ein junger Mann in Nordafrika suchte nach dem Sinn des Lebens, suchte nach Frieden. Zuerst in allen möglichen Freuden und Abenteuer, die dieses Leben und diese Welt bietet, dann in der Philosophie. Aber es ging ihm immer schlechter. Und eines Tages hörte er ein spielendes Nachbarkind, das rief, nimm und lies, nimm und lies. Und sofort nahm der junge Mann die Bibel zur Hand, die da gerade lag, und schlug zufällig Römer 13, Vers 13 und 14 auf. Da steht, lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Und diese Verse waren der Anstoß für den jungen Mann, zum Glauben, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus zu kommen. Dieser junge Mann war kein geringerer als Augustinus, der Bischof von Hippo, den wir heute als Kirchenvater kennen und als Kirchenvater zitieren. Wir sehen also, so kann Gott führen, so kann Gott die Auswahl unserer Lektüre lenken. Zurück zur Esther-Geschichte. Der Diener des Königs wählte genau jenes Buch aus, ganz unbewusst, das über Mordechais gute Tat berichtete und las dem König diesen Abschnitt vor. Das kommt am Anfang des ersten Kapitels, habe ich in irgendeiner Predigt auch erwähnt, dass Mordechai mitbekommen hatte, dass zwei Leute einen Anschlag auf den König geplant hatten. Und das hat ja der Esther gesagt oder wissen lassen, er konnte ja nicht einfach mit der Esther sprechen, aber er hat ihr kundgetan. Und daraufhin wurde der Anschlag vereitelt, die beiden wurden hingerichtet. Aber das stand zwar in der Chronik, aber dabei ist es auch geblieben. Und wir kommen jetzt zu der vierten Beobachtung, die Verspätung, mit welcher der König Mordechai belohnte. Das ist ein Schlüsselaspekt, denn wäre Mordechai vor einigen Jahren belohnt worden, hätten die Vorkommnisse dieses kritischen Tages nicht geschehen können. Belohnungen und Bestrafungen waren Grundlagen des persischen Systems der Loyalitätshaltung. Und es war ungewöhnlich, dass ein ehrenhafter Dienst nicht belohnt wurde. Warum nur wurde Mordechais gute Tat zwar niedergeschrieben, aber vergessen? Konnte irgendein untergeordneter Sekretär den Mordechai vielleicht nicht leiden? War eine schriftliche Anweisung innerhalb der Schreibstube verloren gegangen? Wir wissen es nicht. Aber so viel wissen wir, dass Gott alles lenkte und bereits den Tag für Mordechais Ehrung ausgewählt hatte. Und wir kommen zur fünften Beobachtung der Führung Gottes in diesem Abschnitt. Die rechtzeitige Ankunft Hammans. Es war ja noch sehr früh am Morgen. Und der Hammann hatte das ja so ausgeheckt, das hat schon den Galgen aufgerichtet, dass der Mordechai da gehängt werden sollte, aber er brauchte dazu ja doch noch die Erlaubnis des Königs. Hatte das zu dem König noch gar nicht gesagt. Und deshalb ist der Hammann an diesem Morgen schon so ganz früh unterwegs. Und er hat sich gedacht, es ist gut, wenn der Mordechai schon früh am Morgen hingerichtet wird, dann war das so üblich, dann hingen die Leute den ganzen Tag am Galgen und dann werden alle Juden mit verschreckt und dann werden die demnächst schon alle Anweisungen befolgen, die Hammann da so im Schilde führte. Was wäre gewesen, wenn Hammann 2 Stunden später gekommen wäre? Der König hätte sich mit anderen Beratern besprochen und Hammann wäre von der Feier für Mordechai ausgeschlossen gewesen. Gott wollte, dass ausgerechnet Hammann den Tag damit verbrachte, den Mordechai zu ehren, statt sich an Mordechais Leichnam am Galgen zu weiden. Wenn man diese Hinweise der Führung Gottes, ja seines Eingreifens betrachtet, kann man Gott einfach nur loben und danken, dass wir so einen großen Gott haben. Und dass das stimmt, was im Psalm 33 steht, der Herr macht zunichte der Heidenrat und wehrt den Gedanken der Völker, aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich seines Herzens Gedanken für und für. So, das war die Schlaflosigkeit. Und jetzt kommen wir zur Entscheidung am frühen Morgen. Die Schlaflosigkeit in der Nacht und jetzt am frühen Morgen. Ich lese von Vers 6 bis 10. Und als Hammann hereinkam, sprach der König zu ihm, was soll man dem Mann tun, dem der König Ehre erweisen will? Hammann aber dachte in seinem Herzen, wem anders sollte der König Ehre erweisen wollen als mir? Und Hammann sprach zum König, dem Mann, dem der König Ehre erweisen will, soll man königliche Kleider bringen, die der König zu tragen pflegt, und ein Ross, darauf der König reitet und dessen Kopf königlichen Schmuck trägt. Und man soll Kleid und Ross einem Fürsten des Königs geben, dass er den Mann bekleide, dem der König diese Ehre erweisen will, und ihn auf dem Ross über den Platz der Stadt führen und vor ihm her ausrufen lassen, so tut man dem Mann, dem der König Ehre erweisen will. Der König sprach zu Haman: Eile und nimm Kleid und Ross, wie du gesagt hast, und mach es so mit Mordechai, dem Juden, der im Tor des Königs sitzt, und lass nichts fehlen an allem, was du gesagt hast. Ihr merkt, ich war nur schon beim Vorlesen schmunzeln, so humorvoll oder ironisch ist fast diese ganze Situation, es geht noch so weiter. Die Frage des Königs in Vers 6 war ganz vage formuliert und gab keinen Hinweis darauf, wer dieser Mann war, den der König ehren wollte. In seinem Hochmut und in seinem übersteigerten Selbstbewusstsein nahm Haman natürlich an, dass der König von ihm sprach, denn welcher andere Mann im Reich verdiente eine solche Ehrung durch den König? Und dem stolzen Haman war keineswegs klar, dass am Ende dieses Tages die Lage komplett umgekehrt sein würde. Haman würde gezwungen sein, Mordechai vor allen Menschen der Stadt zu ehren. Und Esthers Festmahl am Abend würde zu einer Entlarvung des Verräters führen. Auch hier sehen wir die Wirklichkeit, die Erfüllung der Sprüche Salomos. Sprüche 29, Vers 23. Die Hoffart, ein altes Wort für Hochmut, die Hoffart des Menschen wird ihn stürzen, aber der Demütige wird Ehre empfangen. Kleine Frage für uns, auf welcher Seite des Kommas lebst du? Die Hoffart des Menschen wird ihn stürzen, aber der Demütige wird Ehre empfangen. Wir kommen nun zur Enttäuschung am helllichten Tag. Ich lese die Verse 11 bis 14. Da nahm Haman Kleid und Ross und zog Mordechai an und führte ihn über den Platz der Stadt und rief aus vor ihm her, so geschieht dem Mann, dem der König Ehre erweisen will. Und Mordechai kam wieder zum Tor des Königs. Haman aber eilte nach Hause, traurig mit verhülltem Haupt, und erzählte seiner Frau Seresch und allen seinen Freunden alles, was ihm begegnet war. Da sprachen zu ihm seine Freunde und seine Frau Seresch: Ist Mordechai, vor dem du zu fallen begonnen hast, vom Geschlecht der Juden? So vermagst du nichts gegen ihn, sondern du wirst vor ihm vollends zu Fall kommen. Als sie aber noch mit ihm redeten, kamen des Königs Kämmerer und geleiteten Haman eilends zu dem Mahl, zu dem Festmahl, das Esther bereitet hatte. Ein Bibelausleger hat mal zu Vers 11 gesagt, also die Worte, die der Haman da auszurufen hatte, den Mordechai so zu loben, die müssen dem Haman wie Kieselsteine im Mund gelegen haben. Mordechai wurde vom König geehrt, wie es vorher nie jemand erlebt hatte, und ausgerechnet Haman muss da vorne weglaufen. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Bei dieser Aktion verlor der Haman seine Würde, sein Gesicht und seinen ganzen Stolz. Der König selbst ahnte ja nichts von dieser Ironie der Situation, in die er den von ihm so geförderten Haman gebracht hatte. Er wusste weder etwas von der Fehde zwischen Haman und Mordechai, noch dass Hamans Erlass sich gegen die Juden richtete und damit den Mordechai einschloss. Der Haman hat dem König ja nur gesagt, ja, da ist ein Volk, und hat da so Gerüchte erzählt, und da müssen wir was machen, also die müssen wir ausrotten hier, die lehnen sich gegen dich auf. Und der König hat ja gern so Entschlüsse, kommen wir auch noch gleich zu, immer so beim Festmahl und auch beim Wein entschieden, und dann hat er gar nicht gefragt, was das für ein Volk ist. Also, und jetzt wusste das der König auch alles gar nicht. Und doch behält Gott die Regie. Mordechai erhielt keine grundlegend neue Position, er nahm vielmehr seinen Posten am Königstor, da war er ja beschäftigt, den nahm er wieder ein, aber Haman dagegen kehrte zutiefst gedemütigt nach Hause mit verhülltem Kopf. Und diejenigen, die ihn kurz vorher noch zur Rache ermutigt hatten, seine Freunde und seine Frau, die erkannten inzwischen, dass sich das Blatt wendete. und sagten, das wird wohl nichts mehr mit deinem Vorhaben. Bei orientalischen Feiern wurden die Gäste gewöhnlich abgeholt. Und so war das jetzt hier an diesem Abend. Inzwischen war es Abend geworden und das Festmahl, das die Esther vorbereitet hatte, speziell für den König und Haman, sollte bald beginnen und deshalb wurde er schnell geholt. Diesmal kam Haman eilends, heißt es, also er war ziemlich in Verzug. Und jetzt kommen wir zu diesem Abend, zu der Entlarvung am festlichen Abend. Kapitel 7, Vers 1 bis 4, wo die Königin ihre Bitte vorträgt. Und als der König mit Haman zu dem Mahl kam, das die Königin Esther bereitet hatte, sprach der König zu Esther auch am zweiten Tag, als man Wein trank: Was bittest du, Königin Esther, dass man dir geben soll? Und was begehrst du? Wäre es auch das halbe Königreich, es soll geschehen. Die Königin Esther antwortete: Hab ich Gnade vor dir gefunden, o König, und gefällt es dem König, so gib mir mein Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen, denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, dass wir vertilgt, getötet und umgebracht werden. Wären wir nur zu Knechten und Mägden verkauft, so wollte ich schweigen, denn die Bedrängnis wäre nicht so groß, dass man den König darum belästigen müsste. Als sie in Esthers Palastgemächern ankamen, da wussten weder der König noch Haman, dass Esther Jüdin war. Das hatte Esther auch bisher zurückgehalten. Es war auch noch keine Situation, wo sich das ergeben hatte, dass sie sich als Jüdin outen musste. Und von daher wussten die das gar nicht und ahnten das auch gar nicht. Und Haman war wahrscheinlich immer noch von den Ereignissen des Tages bewegt und erregt, aber er hat sich vielleicht doch im Stillen gefreut, auf diese besondere Ehre, jetzt bei der Königin eingeladen zu sein, nur er allein mit dem König. Es ist übrigens in diesem kleinen 10 Kapitel des Esther-Buches das 7. Festmahl, von dem berichtet wird. Also der persische König, der verstand zu feiern und seine Geschäfte und Entscheidungen bei solchen Anlässen zu tätigen. Hätte Haman die Nationalität der Königin gekannt, wäre er entweder um sein Leben gelaufen oder hätte sich zu Boden geworfen und den König um Gnade angefleht. Der König war nun gespannt, doch nun endlich das Anliegen seiner Frau zu erfahren. Und als der Wein serviert wurde, schnitt er das Thema an. Esther hatte beherzigt, was einst der weise Salomo schrieb, Prediger 3, ein jegliches hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Ich erinnere daran, ein, zwei Kapitel vorher, Predigt, die letzte Predigt, sie hatte ja schon ein Festmahl, aber da hat Esther noch nichts gesagt. Da war Schweigen angesagt. Schweigen hatte seine Zeit, aber nun nicht mehr. Man fragt sich, ob nicht jetzt Esther das Herz bis zum Halse schlug, als ihr klar wurde, dass das Schicksal ihres Volkes davon abhing, wie ihr Ehemann, der König, auf die nächsten Worte, die sie jetzt sprechen würde, reagieren würde. Esther geht mit viel Diplomatie, Einfühlsamkeit, gewiss auch mit einer gewissen weiblichen Intuition vor in dieses Gespräch. Und ich denke, es war sehr weise von ihr, nicht gleich zu sagen, in deinem Königreich, da gibt es einen Mann, der hat vor, alle Juden zu vernichten. Sie konzentrierte ihre Bitte auf die Tatsache, dass das Leben der Königin in Gefahr war und der König deswegen etwas unternehmen müsste. Und wir können annehmen, dass Xerxes immer noch seine Königin liebte. Er wollte nicht, dass ihr etwas zustieß. Und während er so dort saß und ihre Schönheit betrachtete, bewegten ihn ihre Worte. Und er hat sicherlich gedacht, welches Ungeheuer wollte denn wohl seine Frau, die Königin, umbringen? Und wir erleben jetzt seine Wut, die Wut des Königs, die geschildert wird in den Versen 5 bis 8. Der König Ahasveros antwortete und sprach zu der Königin Esther: Wer ist der oder wo ist der, der sich hat in den Sinn kommen lassen, solches zu tun? Esther sprach: Der Feind und Widersacher ist dieser niederträchtige Haman. Da erschrak Haman vor dem König und der Königin. Und der König stand im Zorn auf vom Wein und ging in den Garten am Palast. Aber Haman trat vor und bat die Königin Esther um sein Leben, denn er sah, dass sein Unglück vom König schon beschlossen war. Und als der König zurückkam aus dem Garten am Palast in den Saal, wo man gegessen hatte, fiel Haman vor dem Lager nieder, auf dem Esther ruhte. Und da sprach der König: Will er auch der Königin Gewalt antun bei mir im Palast? Und als das Wort aus des Königs Munde gekommen war, verhüllten sie Haman das Antlitz. Der König war bereits überrascht worden, als er die Nationalität der Königin erfuhr, dass sie Jüdin war. Und nun gab es eine weitere Überraschung. Der Gegner und Feind, der diese ganze Sache ausgeheckt hatte, war sein Lieblingsbeamter, sein Premierminister. Und nun können wir leichter verstehen, warum Gott Esther anwies, ihre Bitten erst einen Tag später vorzutragen. Er wollte dem König Gelegenheit geben, zu erfahren, was Mordechai für ihn getan hatte. Mordechai war Jude und er verdiente es doch, geehrt zu werden. Warum sollte der König die Juden auslöschen, wenn ein Jude sein Leben gerettet hatte? Und dass der König aufstand und den Raum verließ, eine normale Reaktion, vielleicht kennen wir auch ähnliche Situationen, vielleicht im Geschäft oder im Betrieb, man regt sich auf und man rennt einfach ganz spontan erstmal raus aus dem Raum, so ähnlich war das da auch bei dem König. Das war eine augenblickliche Überforderung und Haman wollte die vorübergehende Abwesenheit des Königs nutzen, um die Königin um Gnade anzuflehen. Was für ein Widerspruch. Haman war vor ein paar Tagen rasend vor Zorn gewesen, weil sich ein jüdischer Mann, nämlich der Mordechai, nicht vor ihm verbeugen wollte. Und nun warf sich Haman vor einer jüdischen Frau auf den Boden und bettelte um sein Leben. Als der König wieder den Raum betrat und die Szene vor sich sah, warf er Haman vor, dass er die Königin belästigte. Dann heißt es, als das Wort aus des Königs Munde gekommen war, also mit diesem Wort ist wohl ein Urteil zu verstehen, denn da kamen gleich die Wachen und führten den Haman ab, bedeckten das Gesicht des Schuldigen. Ja, und so geht's weiter. Der Tod des Haman, Vers 9 und 10. Und Habona, einer der Kämmerer vor dem König, sprach: Siehe, es steht ein Galgen beim Hause Hamans, 50 Ellen hoch, den er für Mordechai aufgerichtet hat, der doch zum Wohl des Königs geredet hat. Der König sprach: Hängt ihn daran auf. Und so hängte man Haman an den Galgen, den er für Mordechai aufgerichtet hatte. Und da legte sich des Königs Zorn. Am Tag zuvor hatte Haman Mordechai in den König, im königlichen Prunk durch die Straßen geleitet. Doch nun wurde Haman mit verhülltem Gesicht als Hingerichteter durch die Stadt geführt. Und am Ende dieses Spaziergangs wartete der Galgen auf ihn, den er eigentlich für Mordechai aufgerichtet hatte. Und man wird unweigerlich an das Sprichwort erinnert, an das Karl Friedrich uns zu Anfang des Gottesdienstes schon erinnert hat. Sprüche 26, Vers 7. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oder bei Haman könnte man sagen, wer anderen einen Galgen baut, wird selbst dran hängen. Hamans Sturz und Mordechais Aufstieg innerhalb dramatischer Stunden eines Tages. Noch am selben Tage, Kapitel 8, Vers 1, an dem Tage schenkte der König Ahasveros der Königin Esther das Haus Hamans des Judenfeindes. Und Mordechai wurde vom König empfangen, denn Esther hatte ihm gesagt, wie er mit ihr verwandt sei. Und der König tat ab seinen Ring, den er Haman genommen hatte, und gab ihm Mordechai. Und Esther setzte Mordechai über das Haus Hamans. Das war durchaus geltendes Recht. Nach geltendem Recht beschlagnahmte der König den Besitz des Hamans, der ja hingerichtet worden war, und schenkte diesen Besitz der Esther. Diese hatte inzwischen vor dem König ihre Verwandtschaft mit Mordechai aufgedeckt. Und nun wurde dieser einer der wenigen bevorzugten, die unmittelbar zum König Zugang hatten. Und durch Verleihung des Königssiegelrings wurde Mordechai zum wichtigsten Mann im Reiche ernannt. Außerdem verwaltete er den Besitz Esthers. Also das Ansehen und die Autorität, die vor ihm Haman inne gehabt hat, wurden damit auf ihn übertragen. Kaum zu glauben, aber wahr, diese wahnsinnige Geschichte. Kaum zu glauben, aber wahr, so kann Gott Menschenherzen verändern. Wir erinnern uns nochmal an den Anfang der Geschichte. Am Anfang des Buchs Esther, da lesen wir, dass der persische König ein Reich hatte, das vom Nil bis an den Indus reichte. Das waren 127 Länder, 127 Provinzen. Dieser Mann ist mächtig. Dieser Mann kann mit einem Wink seiner Hand veranlassen, dass ganze Völker ausgelöscht werden oder am Leben bleiben. Dieser Mann entledigte sich seiner Frau Vashti, weil sie nicht nach seiner Pfeife tanzen wollte. Dies ist der Mann, der beschloss, Haman zu befördern, der die Juden hasste, und ihm die Position des Premierministers zu geben. Dies ist derselbe Mann, der zu Haman gesagt hat, hier ist mein Ring. Wir würden heute sagen, hier ist meine Kreditkarte. Du hast alle Vollmachten. Dies ist derselbe Mann, der freiwillig Hamans Plan zustimmte, das Königreich Persien von einer ganzen Rasse zu säubern. Wenn der König den Daumen aufrichtete, lebten die Leute. Wenn er ihn nach unten wandte, dann waren sie schon so gut wie Vergangenheit. Und plötzlich ändert dieser Mann sein Verhalten. Er hat das goldene Zepter Esther ausgestreckt und gefragt, was beunruhigt dich? Was beschäftigt dich? Was willst du? Was kann ich für dich tun? Und ich würde dir mein halbes Königreich geben. Und dann hat er Esthers Bitte angehört und hat im Ergebnis angeordnet, dass Haman, der von ihm selbst erst kürzlich ernannte Premierminister, am Galgen getötet wird. Und jetzt übergibt er Hamans Eigentum an Esther und Mordechai erhält alle Vollmachten von ihm. Wir sehen, kein Herz ist so stur und hart, dass Gott es nicht durchdringen konnte. Und ich habe gestern bei der Vorbereitung mich noch erinnert an ein Lied, das viele von euch vielleicht auch kennen, das von zwei Jugendpfarrern oder Jugendpastoren in der früheren DDR gedichtet worden ist, nämlich von dem Jugendpfarrer Theo Lehmann und unserem Kollegen Jörg Swoboda. Und zwar haben sie 1986 dieses Lied gedichtet. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz, Gott bringt euch an sein gutes Ziel. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist ein ewiger Fels, ist der Refrain. Und jetzt die vierte Strophe, und ich betone nochmal, 1986 in der DDR, gedichtet und öffentlich gesungen. Die Mächtigen kommen und gehen, und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Und 1989 haben wir das erlebt, als die Mauer fiel. Ich glaube, wir können als deutsches Volk uns nicht oft genug daran erinnern, an dieses unmittelbare Eingreifen Gottes. Ohne einen Tropfen Blut fiel die Mauer und kam es zur Wiedervereinigung. Es scheint angebracht, uns daran zu erinnern, und es scheint auch angebracht, noch einmal den Rat Salomos zu wiederholen. Ich habe ihn, glaube ich, schon mal ein, zweimal zitiert während der Predigtreihe. Auch wieder aus Sprüche 21, Vers 1. Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Das heißt auch, das Herz eines Königs, eines mächtigen Mannes ist wie Butter. Wie weicher Kitt, wir können auch sagen, wie Knete in den Händen des allmächtigen Gottes. Man kann jetzt auch jeden anderen Namen einsetzen. Es müssen nicht nur Könige und mächtige Politiker sein. Vielleicht sind es ganz andere Menschen, die dir zu schaffen machen. Vielleicht kannst du den Namen vielleicht sogar deines Ehepartners einsetzen oder eins deiner erwachsenen Kinder oder den Namen von jemandem, der dir zurzeit Schwierigkeiten macht. Vielleicht ist es jemand, der versucht, dich zu mobben. Auch sein Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Und er lenkt es, wohin er will. Stell dir vor, wie dieses so harte, so granitartige Herz in der Hand des Herrn zu Butter wird. Es ist möglich. Kein Herz ist so hart und stur, dass es nicht in den Händen des Herrn weich werden könnte. Meine Lieben, Gott kann Menschen und Situation verändern. Und das innerhalb von 24 Stunden. Und wir wissen ja auch, wie hektisch und chaotisch der Mauerfall verlief. Das war, ja, gilt es jetzt? Ja, es gilt jetzt. Kennen diese bekannte Szene. An dem mutigen Handeln Esthers können wir ein geistliches Prinzip erkennen. Wir bleiben nicht passiv. Wie gesagt, Gott kann Menschen Herzen verändern, aber er kann und will dich dabei gebrauchen, wie er Esther gebraucht hat. Wir bleiben nicht passiv. Denn wenn wir das tun, was wir können, dann tut Gott, was nur er kann. Wenn wir das tun, was wir können, dann tut Gott, was nur er kann. Das gilt für dich, für dein Leben ganz persönlich und auch für euch als Gemeinde. Ihr habt ja nachher noch Gemeindestunde, vielleicht erinnert ihr euch auch an den Satz bei euren Überlegungen und Entscheidungen. Wenn wir das tun, was wir können, dann tut Gott, was nur er kann.